Du hörst den Solarlago Energy Talk.
Heute haben wir einen Gast, der wahrscheinlich einer der sehr wenigen Oberbürgermeister Deutschlands ist, der ein Buch mit dem Titel Menschenschutzgebiet geschrieben hat. Er ist Förster, Unternehmensberater, Stadtoberhaupt, Zukunftsdenker und er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie Städte lebenswert, resilient und auch klimafit werden können. Ob wir heute alle Antworten finden, das wissen wir noch nicht, aber immerhin haben wir zumindest den richtigen Gesprächspartner dafür eingeladen. Herzlich willkommen, Oberbürgermeister Uli Burchardt.
Hallo, lieber Ralf Schiel, vielen Dank für die Einladung in den Podcast.
Wenn wir uns gleich mal in die Zukunft begeben und wir treffen uns hier heute im Jahre 2040 in Konstanz wieder, woran würden wir denn erkennen, dass wir vieles richtig gut gemacht haben?
Da könnte ich jetzt eine halbe Stunde reden. Fällt mir sehr, sehr vieles dazu ein. Ich fange mal auf der obersten Ebene an. Ich würde sagen, die große Vision, eine digitale, klimaneutrale Stadt, gutes Leben für alle. Niemand darf zurückgelassen werden. So, wenn man von diesem Zielbild ausgeht, was muss dann anders sein als heute? Ich glaube, Mobilität wird sich noch stärker verändern. Mobilität in der Stadt noch langsamer und noch leiser sein als heute, also noch weniger Autos vor allem, noch weniger Autos. Ich hoffe, dass wir in 2040 große Wärmenetze am Laufen haben, Stichwort Energie, die mit Wärme aus dem Bodensee betrieben werden. Ich hoffe, dass wir haben es dann gut gemacht, wenn wir eine viel, viel größere Eigenenergieerzeugung haben, vor allem aus Photovoltaikanlagen. Da tun wir uns schwer in Konstanz, weil wir keine einfachen Flächen haben, wo man mal schnell eine große Anlage hinstellen kann, sondern das ist in Konstanz alles immer besonders eng und viele Nutzungskonflikte. Also wir werden hoffentlich viel, viel weiter in Richtung Klimaneutralität sein. Wahrscheinlich noch nicht ganz fertig, aber doch sehr viel weiter als heute. Wir werden viel von unserer Energie hier vor Ort erzeugen, die Wertschöpfung hier vor Ort haben. Wir werden natürlich auch viele andere Dinge haben, wenn wir jetzt Stichworte wie Barrierefreiheit und so weiter nehmen, wo ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Städte schnell weiterkommen, jeden mitzunehmen. Jedem zu sagen, du bist Teil dieser Stadt.
Das ist so das große ganze Bild, was Sie aufgezeigt haben. Sie haben jetzt immer wieder auch das Wort Klima oder klimafreundlich, neutral mit reinfließen lassen. Das ist so ein Schlagwort, das so ja, meiner Wahrnehmung nach immer weniger eigentlich sichtbar wird, so nach außen hin. Das ist ja etwas, vor Jahren sind noch 100.000, Millionen Leute auf die Straße gegangen. Und hatten genau zu diesem Thema, unter diesem Dach haben sie sich versammelt. Ich habe den Eindruck, heute ist es nicht nur unsexy geworden, sondern wenn ich das sogar nach vorne stelle und sage, ich engagiere mich da oder ich mache es unter diesem Dach und für oder gegen den Klimawandel, dann laufe ich nicht nur Gefahr, dass ich gebasht werde, sondern es teilt sich auch diese gesellschaftliche Schere immer mehr. Es gibt jetzt andere Wörter wie zum Beispiel Resilienz, das auf einmal ziemlich en vogue erscheint und vielleicht aber ähnliche Themen oder sogar gleiche Themen behandelt. Was ist denn so Ihre Wahrnehmung? Warum reden denn alle plötzlich von Resilienz?
Ich würde kurz zum Thema Klima differenzieren wollen zwischen Konstanz und, sagen wir mal, einem Durchschnitt von dem, was wir in Deutschland erleben. Ich würde das alles unterschreiben. Klimaschutz ist nicht mehr das sexieste Stichwort. Klimaschutz wird von der umfragestärksten Partei Deutschlands, AfD, auf Platz 1 im Moment ist, aktiv in Frage gestellt und auch angegriffen und zum Feindbild gemacht. Für Konstanz sehe ich das anders. In Konstanz würde ich schon sagen, dass nach wie vor rund 80% der Bevölkerung sagen, wir wollen, dass die Stadt mehr tut für Klimaschutz. Also Konstanz ist schon von ihrer soziodemografischen Struktur her da nochmal ein Spezialfall. Und ich finde, das ist eine Chance, es ist letztlich aber auch eine Verpflichtung, diese Chancen zu nutzen, um weiterzukommen, gute Lösungen zu erfinden. Wir kommen da sicher später noch drauf. Resilienz ist die Fähigkeit, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, bestimmte Schäden oder Belastungen zu ertragen oder zu überleben oder zu überstehen, ja, als System. Und wir haben natürlich in den letzten 5, 6 Jahren schon ein paar wirklich existenzielle Erfahrungen gemacht als Gesellschaft in Deutschland. Ja. Wir haben, wenn ich zurückdenke, 2018, einen Sommer, über den ich auch geschrieben habe. Das war ein Dürresommer, da war der See war traumhaft warm. Im Rhein sind die Fische Bauch oben getrieben. Ja, die Fische haben angefangen, im Rhein am Seegrund Mulden auszuheben, wo tieferes Wasser sich bildet, damit es Abkühlungsmöglichkeiten für Fische gibt. Im Loretto-Wald, hier Stadtwald in Konstanz, sind flächig alte Buchenkronen abgestorben. Das war 2018, da haben wir gemerkt, hoppla, das kann ja ganz schön warm werden. 2019 kam Corona und wir haben gemerkt, wie wir einem Virus ausgeliefert sind, was uns auf einmal an den Rand dessen bringt, was wir als Gesellschaft können. Und kaum hatten wir das so halbwegs irgendwie durch, kam mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und der daraus folgenden Energiekrise auf einmal die Erkenntnis, es kann auch sein, dass mal das Gas knapp wird oder das Öl oder der Strom. Und jetzt ist es wieder Hitze. Wir sitzen jetzt in diesem Moment im Ratssaal in Konstanz, der einzige klimatisierte Raum im Konstanzer Rathaus, weil es in meinem Büro 31 Grad hat und draußen, weiß ich nicht, 34. Und es geht hier so seit Wochen. Und insofern machen wir uns Gedanken. Wir alle Menschen, glaube ich, wir merken schon, aha, manche Dinge sind nicht selbstverständlich und wir müssen uns überlegen, wie man mit diesen Belastungen umgeht. Und das ist Resilienz. Und ich glaube, das übrigens bis hin zum Thema Verteidigung, ja, wo man auch ganz klar in den letzten Jahren merkt, dass da so ein Wechsel in den Köpfen stattgefunden hat. Da sehen wir, dass in den letzten Jahren sich viel verändert hat und dass wir gemerkt haben, wir müssen dazu lernen und wir müssen auch manche Dinge dürfen wir nicht mehr als selbstverständlich nehmen. Zum Beispiel, dass wir jederzeit und überall mit Energie versorgt werden, um mal zurückzukommen zum Thema Energie.
Ja, und also Energie ist ja so, Sie haben jetzt eine ganze Menge verschiedener Punkte genannt, die bei einer Stadt eine Rolle spielen. Ist die Stadt krisenfest? Ist sie, also wie resilient ist sie? Kann man das messen? Macht es sich nur durch solche extremen Ereignisse bemerkbar? Oder gibt es sogar Möglichkeiten, da präventiv Dinge zu machen, sich auf den Weg zu machen? Da sind ja auch einige Sachen in Bewegung geraten. Sie hatten jetzt gesagt, das Wort Verteidigung. Also wenn ich mich zurückerinnere, also vor 10 Jahren war Verteidigung so eine Nische, auch auf Messen oder so bei Berufsschülerinnen. Da stand halt irgendwo vielleicht mal so ein kleiner Stand. Ob man es gut fand oder nicht, aber das hat sich ja heute sehr, sehr geändert. Also diese einzelnen möglichen Multikrisenfaktoren sind ja viel breit gefächerter geworden und viel spürbarer, genau. So wie Sie jetzt aufgezählt haben, was die letzten Jahre passiert ist. Und wenn Sie jetzt eben den Bogen auch zur Energie hin machen, wie schätzen Sie denn Energie ein, so in diesem ganzen bunten Konglomerat an möglichen Krisenherden? Wo rangiert denn da so das Thema Energie auf die Stadt bezogen, auf Konstanz bezogen?
Ich habe 2011 in dem Buch Ausgegeizt mal den Satz geschrieben, wir sind Junkies. Wir müssen uns schon eingestehen, wir sind physisch mit unserem Leben abhängig von Energie, die wir geliefert bekommen von anderen Weltgegenden. Ja. Wir sind abhängig mit unserer Mobilität, wir sind abhängig mit Beatmungsgeräten, um jetzt mal einen Extremfall zu nennen und so weiter. Es gibt ganz, ganz vieles, an dem wir diese Abhängigkeit merken. Auch wenn wir Trinkwasser herstellen wollen, wenn wir Lebensmittel herstellen wollen, wenn wir kochen, wir sind ja nicht in der Lage, uns hier als Region vor Ort zu 100% zu versorgen, sondern dazu braucht es eine Logistik, dazu braucht es Lieferketten. Das sind alles Dinge, die haben wir in den letzten Jahren auf einmal gelernt am eigenen Leib, Lieferketten. Und die brauchen alle Energie. Also diese Abhängigkeit haben wir erfahren. Und ich hoffe, dass wir das als Impuls nehmen, als starken Impuls zu sagen, ich frage bei Energie nicht immer nur, was es kostet, sondern ich frage hoffentlich auch, bringt mich das ein Stück weit aus meiner Abhängigkeit raus? Und das ist etwas, das ich finde, dass wir viel zu wenig diskutieren. Und ich finde diese ständige Diskussion über ein paar hinterm Komma stellen bei Kilowatt Stundenpreisen unangemessen. Das reicht nicht. Ich kann das nicht einfach nur nach dem Preis beurteilen, sondern die Frage von Sicherheit, von Versorgungssicherheit muss eine viel größere sein. Und deshalb fand ich das Wort, das Robert Habeck, glaube ich, geprägt hat, Freiheitsenergien, das fand er immer gut. Und ich hoffe, dass wir, also um jetzt zurück zum Thema Resilienz zu kommen, dass wir in den letzten Jahren weitergekommen sind in der Erkenntnis zu sagen, es geht nicht nur darum, billig Energie zu kriegen oder uns dagegen zu wappnen, dass andere Leute unser Öl und unser Gas teurer machen, sondern es geht auch darum, sicherer zu werden, freier zu werden. Und je dezentraler wir Energie herstellen, glaubt, das darf man so allgemein sagen, umso sicherer wird es auch.
Vielleicht auch mit Ihren Worten, Sie haben gesagt, wir sind ja Energie-Junkies. Das kann wahrscheinlich jeder von uns nachvollziehen. Heißt das im Umkehrschluss, wir brauchen echt guten Stoff, wenn es um Energie geht? Also das gute Zeug wollen wir haben und nicht irgendwas Gepanschtes? Also wenn es um dezentral geht, wenn es um regenerativ geht, ist das damit so ein bisschen ein Punkt, wo man sagt, das wäre Zukunftsenergie oder diese Freiheitsenergie?
Also man kann es ja ein bisschen, ich habe das Wort Junkies damals nicht so hart gemeint, aber natürlich ist jetzt insbesondere, man muss man sich schon überlegen, Benzin ist eigentlich der einzige Stoff, mit dem wir regelmäßig hantieren, wo ein Totenkopf-Symbol drauf ist. Ich meine, das ist schon hartes Gift, ja, das muss man schon auch sagen. Ja. Muss man schon auch sagen, jetzt kannst du argumentieren, Strom ist auch gefährlich, stimmt auch, aber ist nicht giftig. Man muss nur die Finger weglassen an der richtigen Stelle. Also ich will es nicht zu weit treiben, aber ich würde sagen, Junkie heißt auch, aber nicht nur giftige Energie, sondern Junkie heißt auch, wir brauchen es jeden Tag. Ich meine, kann ja jeder mal das Experiment machen, einen Tag ohne Energie. Das ist schon echt eine Herausforderung, mein lieber Mann.
Wenn Sie jetzt, Sie haben eben gesagt, wir werden immer Abhängigkeiten haben in irgendeiner Art und Weise. Wir machen uns ja auf dem Weg verschiedene, sowohl auf der städtischen Seite, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, um diese Abhängigkeiten zu reduzieren oder so weiterzuentwickeln, dass wir sagen, es sind mehr Eigenerzeugung, Unabhängigkeiten, was kann die Stadt machen, was kann der Landkreis machen, es gibt Studien dazu. Wenn es jetzt um diese Energiefragen geht, wir wollen unabhängiger werden, wir wollen vielleicht widerstandsfähiger werden, wie ist da Ihre Einschätzung, was ist wirklich auch in den nächsten 5 Jahren denn so machbar und darstellbar? Es gibt verschiedene Studien dazu, wie viel PV wir bräuchten im Landkreis, um energieautark zu sein. Es gibt Unternehmen, die arbeiten hier mit intensiv daran, die Verwaltung, verschiedene Einheiten sind da wirklich bestrebt, es zu wollen, Bürgerinitiativen, Privatleute und so weiter. Wie ist Ihre Einschätzung in 5 Jahren? Wie gibt es eine Prozentzahl? Können Sie es ganz grob abschätzen oder ist das Kristallkugel?
Eine Prozentzahl vielleicht nicht, aber also in der Ökologie ist alles das resilient, was kleinteilig und verschiedenartig ist. Ne? Also ein Ökosystem ist niemals gleichgerichtet und große Ströme, die in bestimmte Richtungen gehen, sondern es ist immer eine ganz, ein Mosaik. Und auf dem Weg sind wir ja auch. Ich finde, wir sind insgesamt zu langsam noch. Ich höre meistens, wenn es darum geht, könnte man jetzt über diesen Parkplatz einfach mal eine große PV-Anlage stellen, dann bringen wir wirklich jedes mögliche Bedenken auf den Tisch. Aber wir haben noch wenig Begeisterung dafür. Und ich glaube, ohne Begeisterung geht es nicht. Und die Begeisterung beginnt beim Balkonkraftwerk. Ich bin jetzt auch dran, bin Mieter, das macht die Sache nicht so einfach, aber sollte dann auch gehen. Das geht vom Balkonkraftwerk jedes Einzelnen über natürlich Energiesparmaßnahmen bis hin zu den großen Anlagen, die es auch braucht. Und ich sehe im Moment hauptsächlich bürokratische Hindernisse, muss ich sagen. Also eine PV-Anlage auf der Gemarkung Konstanz, eine große, genehmigt zu kriegen, ist ein bürokratischer Großakt, wirklich ein großes Problem inzwischen, sowas überhaupt noch in einem brauchbaren Zeitraum hinzukriegen. Und wenn man es dann hat man zweitens immer noch die riesigen Investitionsbedarfe allein für Stromleitungen, wo wir jetzt schon viel, viel Geld investieren und verbuddeln. Deshalb glaube ich, ehrlicherweise, in 5 Jahren wird sich nicht die Welt geändert haben. Ich würde mir wünschen, dass in den nächsten 5 Jahren radikale Vereinfachungen bei dieser Bürokratie eintreten und dass man dann bis in den nächsten 5 Jahren, also von heute in 10 Jahren, wirklich substanziell weiter ist mit dem Thema. Auch mit mobiler Photovoltaik, auch mit Fassadenphotovoltaik, mit Überdachung von bestehenden Flächen, von Parkplätzen, von Verkehrswegen und Ähnlichem. Ich glaube, da steckt eine riesige Chance drin und ich denke, das war was, wo der Standort Konstanz immer stark war, mit Forschung und mit Ausprobieren. Und ich habe vorhin gesagt, ich finde, wenn eine Stadt, Gesellschaft so viel experimentieren will wie Konstanz, da muss man es auch tun. Und ich hoffe, dass wir hier das auch dass wir immer wieder uns auch ermutigt sehen, zu sagen, komm, wir probieren jetzt mal was Neues. Nicht gleich die schwierigsten Sachen, muss nicht eine Bundesstraße sein, aber mal so ein Parkplatz von einem Kaufhaus, das wäre schon cool.
So Experimente innerhalb von einer Stadt oder dass Menschen Dinge anders machen oder neu denken, das ist ja auch Thema auch in Ihrem Buch, Menschenschutzgebiete. Sie haben ja bewusst so vielleicht einen kleinen provokativen Titel auch gewählt für dieses Buch. Und wenn man sich das durchliest, dann kann ich, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, warum das auch so gewählt wurde. Aber vielleicht dennoch gerne mal mit Ihren Worten. Warum nützt denn ganz simpel Naturschutz letztendlich vor allem den Menschen und gar nicht der Natur? Und warum heißt dann dieses Buch jetzt eigentlich Menschenschutzgebiet, weil es so als Wort davor noch nicht gab? Oder ich weiß nicht, ist es schon patentiert? Ist es schon im Duden drin? Nee.
Nicht, dass ich wüsste. Ja, das ist auch eine Provokation. Was meine ich damit? Naturschutz per se macht ja gar keinen Sinn. Also warum soll ich denn die Natur schützen? Was ist denn das überhaupt? Ja, ich habe mal irgendwo gesagt, was ist denn jetzt eigentlich besser? Ein Kormoran oder ein Fellchen oder ein Kaninchen oder ein Luchs? Ja, das ist ja eine sinnlose Diskussion. Eine frisst den anderen, die sind einander Konkurrenten. Die Buche ist immer mein Beispiel, die hier unsere stärkste oder konkurrenzstärkste heimische Baumart, die dunkelt gnadenlos alles andere aus. Darunter wächst nichts mehr, einfach nichts mehr. Unter einem richtigen Buchenwald wächst nichts. Im Frühjahr Waldmeister und das war's dann. Weil die einfach gnadenlos konkurrenzstark ist. Und deshalb, die Natur, wir brauchen ja nicht die Natur zu schützen. Der Natur ist es auch wurscht, wenn ein See trocken fällt oder wenn ein Gletscher geschmolzen ist, dann ist er halt geschmolzen. Da ist die Natur sehr leidenschaftslos und wenn der Bergwald runterrutscht, dann ist er eben unten. Ne? Und dann entsteht da oben was Neues und in 1000 Jahren ist da wieder ein großartiges Ökosystem. Und deshalb ist Naturschutz, wenn wir ehrlich sind, nur sinnvoll, und das ist auch sein Ursprung, als Umweltschutz. Es ist der Schutz unserer Umwelt. Wir brauchen eine Biodiversität um uns herum. Wir brauchen einen funktionierenden Bergwald. Wir brauchen Trinkwasser. Wir brauchen sauberes Trinkwasser. Wir brauchen saubere Ressourcen. Wir brauchen stabile Ökosysteme. Und deshalb ist es unser Interesse. Und deshalb ist es falsch, so zu denken, als ob wir den Menschen von der Natur trennen müssen. Das tut unser Naturschutz heute oft. Der Mensch wird ausgesperrt und ich plädiere dafür, dass wir gesamthaft denken. Mensch ist ein Teil der Natur. Mensch darf Natur auch nutzen, so wie jedes andere Lebewesen auch Natur nutzt. Aber wir müssen dabei das Gesamtsystem im Blick behalten. Und das ist mein Plädoyer und ein Stück weit auch die Provokation, die in dem Titel steckt, die sagt, wir schauen heute zu wenig auf den Menschen und du tust der Natur keinen Dienst, wenn du sagst, hier ist Naturschutzgebiet, hier dürft ihr alle nicht rein, bleibt draußen und dann macht da außerhalb, was er wollt, aber hier ist mein Naturschutzgebiet, das greift zu kurz, sondern der Mensch kann ruhig auch ins Naturschutzgebiet und man muss auch da mal reinschauen dürfen, ohne dass das gleich ein Sakrileg ist. Aber auch außerhalb des Naturschutzgebietes müssen wir intensiv viel, viel mehr als heute unsere Umwelt schützen und den Menschen mitdenken und menschenfreundliche Lebensräume machen. Und gerade die Städte, wir Städte, sind da herausgefordert. An einem Tag wie heute merke ich ja, das ist zu heiß hier. Das ist für Menschen zu heiß. Jetzt sind wir beide in einem Alter und in einem Fitnessstadium, wo man sagt, das steckst du schon weg. Aber für viele alte Menschen zum Beispiel geht das einfach gar nicht mehr. Für kleine Kinder ist es eigentlich auch ein Problem. Und also müssen wir Lösungen finden. Und das ist der Job. Und ich glaube, es gibt viele gute Denkansätze. Mehr Grün in die Städte. Das Einfachste ist der Baum, ja klar. Aber Bäume in die Stadt, das stößt dann auch schnell an technische Grenzen. Und deshalb die Fassadenbegrünungen, die Vernebelungen, Beschattungen, Sonnensegel, alle diese Dinge. Ich hoffe, dass wir da in wenigen Jahren viel, viel pragmatischer und schneller werden, als wir es heute tun.
Also Sie hatten jetzt gerade auch diese Trennung zwischen Naturschutz, Menschenschutz. Wer schützt eigentlich wen oder wer muss eigentlich wen beschützen oder wer hat es eigentlich gar nicht nötig? Und genauso kann ich auch dieses Beispiel dann nennen, so, wir sagen oft so lapidar, ja, wohnst du in der Stadt oder wohnst du auf dem Land? Und in dem Buch geht es ja auch darum, quasi Elemente, wo wir langläufiger sagen, wohnst du auf dem Land, also die dort damit verbunden werden, Teil der Stadt werden. Also, dass ich quasi die Natur in die Stadt hole, die Stadt wird ein Teil der Natur. Ein paar Punkte jetzt wie Fassadenbegrünungen, Vernebelung oder so eben diese blau-grüne Stadt, also sprich Vegetation, Wasser, Photovoltaik, Technik, die gibt es zum Teil auch schon. Gibt es auch Bereiche, wo Sie sagen, da müssen wir echt noch ran, da haben wir wirklich auch selbst in Konstanz wirklich Nachholbedarf. Bei allem, was wir auch echt schon wirklich toll auf Weg gebracht haben, was wir zusammen alle schon auch gemacht haben, auch schon in Umsetzung ist, gibt es besonders dicke Bretter, wo Sie sagen, weil Sie auch gesagt haben, hey, wir sind auch noch nicht, wir sind noch lange nicht da, wo wir auch hinwollen, wenn man jetzt das Wort CO2-Bilanz nimmt oder sonst Indikatoren. Welche wären das für Sie, diese Naturbretter, die gebohrt werden müssen?
Wenn die Stadt sich verändern soll, in Richtung von mehr Resilienz und in Richtung von mehr Klimaschutz, dann werden wir große Eingriffe brauchen. Also zum Beispiel Wärmenetze, mit denen wir Wärme aus dem Bodensee holen, werden ein gewaltiger baulicher Eingriff sein in die Stadt. Also wie man umgangssprachlich sagt, wir graben die halbe Stadt um das möglich zu machen. Das müssen wir möglich machen, das müssen wir aushalten, das muss alles genehmigt und bezahlt werden. Das ist mal das eine. Sehr dickes Brett. Und dazu müssen wir das gemeinsam wollen. Und da macht mir im Moment, wir sind jetzt ja Anfang August 26, da macht mir gerade unser Gebäudemodernisierungsgesetz so ein bisschen Sorgen, weil bisher waren wir eigentlich uns einig, wir werden weg vom Gas gehen, wir brauchen eine bessere Lösung. Und dann kann ich mich als Gemeinschaft auf den Weg machen. Jetzt sagt eine Bundesregierung, naja, du kannst vielleicht auch nochmal eine Gasheizung kaufen, du kriegst dann da irgendwie Biotreppe und so weiter, ein bisschen einen klimaneutralen Anteil ins Netz gespeist. Da habe ich zum einen große Zweifel, ob das funktionieren wird und ob das so kommt. Aber selbst wenn man das glaubt, dass das kommt, bedeutet es natürlich, dass ich auf einmal, dass unser Staat sagt, du kannst dir eine Heizung kaufen oder du kannst dich an ein Wärmenetz anschließen. Das heißt, wir subventionieren diese berühmte Technologieoffenheit. Und das ist natürlich bei einem Wärmenetz Teufelszeug, weil ein Wärmenetz ist dann gut, wenn sich möglichst viele anschließen. Und da habe ich im Moment Zweifel, ob es uns gelingt, beieinander zu bleiben. Also die Frage war, was ist ein dickes Brett? Ein dickes Brett ist, zusammen zu bleiben auf dem Weg zu diesem Ziel, sagen wir wollen das haben. Und dann nenne ich jetzt ein Beispiel für viele Schutzgüter, jetzt mal Denkmalschutz in der mittelalterlichen Stadt, die quasi komplett unter Denkmalschutz steht, werden wir auch Abstriche machen müssen. Da muss auch mal ein Sonnensegel, da muss auch mal eine Fassadenbegrünung, da müssen auch Dinge möglich sein, die heute noch nicht möglich sind. Bei der Photovoltaik sind wir in der Altstadt schon ein gutes Stück weiter, aber auch da haben wir ein dickes Brett gebohrt, bis wir mal so weit waren, zu sagen, wir finden Lösungen, doch für die meisten Gebäude PV draufzukriegen. Aber jetzt geht es mit Klimawandelanpassung gerade so weiter und bei den Fassaden wird es auch noch weitergehen. Denn am Ende, wir sitzen hier im Rathaus, Baujahr 1589, die Fenster zum Teil original. Soll ich das hier dämmen? Das funktioniert doch nicht. Ja? Das ist ja unbezahlbar, wenn man dieses Gebäude dämmen würde. Das heißt, es braucht Energie ohne Ende. Und ich denke mir halt, wir sind dann fertig, wenn wir auf dem Dach den Strom erzeugen. Damit läuft unten eine Wärmepumpe, die kann heizen und meinetwegen auch kühlen. Und dann geht die Energie gerade wieder zum Fenster raus. Dann habe ich ja, wenn ich die Energie selbst erzeuge, bin ich klimaneutral. Das wäre meiner Meinung nach sehr viel sinnvoller, als das Gebäude hier zu versuchen zu dämmen. Ja, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da bauen wir besser Kitas und Schulen. Und von dieser Denke sind wir aber noch weit weg als Gemeinschaft.
Okay, das ist dann ein weiter Weg. Also Sie haben jetzt das Thema Wärmenetze erwähnt als ein großer Baustein. Wenn es jetzt um Netze oder auch um Netzwerke geht, auf den Menschen bezogen, vielleicht da wieder den Bogen zu spannen. Also Sie hatten vorhin erwähnt, wer an Dingen beteiligt ist, damit Sachen vorwärts gehen, damit sich Dinge weiterentwickeln. Das kann auf der Verwaltungsseite sein, das kann auf der Unternehmensseite sein, NGO-Seite sein. Brauchen wir noch mehr Netzwerke oder noch mehr gemeinschaftliches Arbeiten hier in Konstanz, damit diese Dinge vorwärts? Also sind wir immer noch zu viele Einzelkämpferinnen, die unterwegs sind und an verschiedenen Strippen ziehen und verschiedene Interessen haben? Oder ist das eigentlich schon ganz okay in Ihrer Wahrnehmung?
Also ich würde mal bei unserer, ich nenne es immer Konsumhaltung anfangen. Ne? Also wir sind schon größtenteils an dem Punkt, wo wir denken, ich habe ja gewählt und dann bezahle ich auch noch meine Steuern und deshalb soll jetzt der Staat das bitte mal alles organisieren für mich. Und das besorgt mich zurzeit etwas. Ich denke schon, dass wir uns alle, nicht nur die Wirtschaft, sondern alle Menschen vergegenwärtigen müssen. Ich bin selbst verantwortlich dafür, mir zu überlegen, mit welcher Energie ich in die Zukunft gehen möchte, wie ich meine Wohnung heize, wie ich wohne und so weiter. Und von der Erkenntnis kommen wir eher weg, als dass wir eher näher kommen im Moment, ist mein Gefühl. Also wir tragen dafür alle eine Verantwortung und wenn wir dann die Köpfe zusammenstecken und sagen, wie lösen wir denn das Problem, dann glaube ich, kommen wir relativ schnell zu den gleichen Lösungen. Aber dazu muss man erstmal miteinander reden und das, finde ich, tun wir nicht annähernd genug, sondern wie gesagt, sehr viele Leute denken oder lehnen sich einfach zurück und lassen mal die Stadt oder die Stadtwerke oder eben die anderen Netzwerke, lassen die mal machen und sagen, jetzt bring doch mal eine Lösung, ja, gib mal her. Und dann soll es bitte aber auch billig sein, also natürlich nicht gleich teuer oder noch teurer als heute. Check24 habe ich mal nachgeguckt, ne, sondern es muss dann auch nicht billigste sein. Das geht natürlich nicht. Also wir müssen unsere eigenen Erwartungen überdenken. Und ich finde, dass wir in Konstanz in Sachen Netzwerke sehr gut unterwegs sind. Wir haben mehrere Wirtschaftsnetzwerke, Solarlago ist eins davon, Cyberlago, Biolago sind die anderen. Alle drei sehr erfolgreich, die zeigen, das Erste, was passiert ist, eine Branche bekommt ein Bewusstsein für sich selbst am Standort. Ne? Ach, guck mal, die gibt es hier auch noch, wusste ich gar nicht. Ja, das ist ja interessant. Selbst innerhalb von Branchen erstaunlich, wie viel man dann auf einmal dazulernt, wen es noch gibt und was es noch gibt am Standort. Aber ich denke, das ist nur ein Anfang. Es wird noch viel weitere Vernetzung brauchen. Und wenn wir anfangen, unseren Strom selbst zu erzeugen, dann bin ich ja sozusagen auf einmal als Stromerzeuger auch so eine Art kleiner Gewerbetreibender. Und dann brauche ich auch wieder Netzwerke, die mir helfen, die mich beraten und in denen ich Heimat finde. Also ich glaube, die Arbeit der Netzwerke ist heute schon eine sehr wichtige und eine sehr segensreiche. Aber die steht noch ganz am Anfang, da geht noch viel mehr. Und am Ende übrigens, wenn wir von Resilienz reden, ist natürlich das Netzwerk, ist das A und O. Ja, jeder Feuerwehreinsatz, jeder große Katastropheneinsatz, alle diese großen, die Lagen, wenn keiner mehr weiß, was machst du denn jetzt eigentlich am besten, dann geht es darum, wer kennt wen und wer weiß noch einen, den man anrufen kann. Und der, ich kann ja keine dieser Krisen planen und keinen Brand und keine Evakuierung, sondern da passiert irgendwas und du stehst auf einmal vor irgendeinem Problem und dann merkt man, es geht eben am Ende um Netzwerke. Niemand ist alleine so gut ausgebildet, dass er das alles weiß, sondern am Ende geht es darum, dass man zusammensteht, dass man sich zusammenhilft, als Nachbarschaft, als Stadtgesellschaft und als Wirtschaftsgesellschaft. Und das ist vielleicht die ganz große Aufgabe einer Stadt, eben keinen zurückzulassen, habe ich gesagt. Das ist das eine, hinten keinen zurückzulassen, gleichzeitig aber auch beim nach vorne gehen. Alle, die können, müssen sich zusammentun und müssen miteinander schaffen in die richtige Richtung. Und drum glaube ich im Moment 2026, das sind Jahre, wo es auch sehr stark um Zusammenhalt gehen muss. Es gibt so viele politische Kräfte, die spalten. Spalten ist einfach. Spalten ist so einfach. Es ist einfach ätzend. Ja. Du kannst immer sagen, die da drüben sind schuld. Und wenn die nicht wären, wird es uns hier viel besser gehen. Zusammenhalten ist aber das Motto der Stunde. Und ich hoffe, dass ich da einen kleinen Beitrag dazu leisten kann.
Und es ist auch ein wunderschöner Bogen zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben, von den Ökosystemen, die darauf basieren, dass viele kleine Einzelteile nicht ein großes in eine, nur diese eine Richtung und das ist die einzige Richtung, sondern es braucht viele einzelne Komponenten, die gut zusammenspielen und dann funktioniert es. Und es ist so, dass kleine Einzelelemente auch mal ausscheren, mal woanders sind, vielleicht sogar verschwinden, vielleicht auch ungewollt verschwinden, aber dann sind ganz viele andere, die es auffangen. Also von dem her finde ich auch das wieder ein sehr schönes Bild. Wir müssen leider so ein bisschen Richtung Schluss schielen, rein zeitlich gesehen, obwohl es mir echt noch Spaß machen würde, noch weiter zu machen. Ich hätte noch so drei kurze Fragen mit der Bitte vielleicht um drei kurze Antworten. Und das eine wäre, was ist denn Ihrer Meinung nach so die größte Fehlannahme, die wir heute über die Energiewende haben?
Die größte Fehlannahme ist, dass doch früher alles gut und sicher und richtig war und jetzt da irgendwelche komischen Ideologen irgendwelches komische Zeug uns reindrücken wollen. Das ist eine Fehlannahme, die aber sehr präsent ist. Und richtig ist, dass es noch nie gut war, sondern wir haben immer von fossilen Energieträgern gelebt und haben jetzt die, ich finde, enorme Chance, mit einer Technologie, die jeder sich kaufen kann, ganz einfach Strom zu erzeugen. Das ist doch der Hammer. Ich finde das wahnsinnig inspirierend.
Die zweite wäre, wir verabschieden uns mal ganz kurz geistig von diesem Raum, in dem wir sitzen, im Ratssaal, wo es viel um Entscheidungen geht, auch um Geld. Geld spielt keine Rolle. Welches Projekt würden Sie starten?
Hätte ich mehrere Antworten darauf. Natürlich, das eine wäre die ganz große Lösung, das große Wärmenetz und so weiter. Aber wenn ich mal ein kleines Projekt sagen darf, das hat nicht die Riesenwirkung. Aber wenn du sagst, Geld spielt einfach mal keine Rolle, wir nehmen uns ein Grundstück und man würde da ein richtig großes öffentliches Gebäude aus Holz, also wo man alles reinpackt, was heute geht, auch im Geschosswohnungsbau, auch im Hochhausbau aus Holz, ein Gebäude, das plakativ hier meinetwegen als Rathaus oder ähnliches mitten in der Stadt sichtbar steht, was selbstverständlich ein Passivhausstand, also ein klimapositives Gebäude ist, das mehr Energie abgibt, als es verbraucht und das zeigt, was man heute kann. Das fände ich eigentlich toll. Wir machen viel, wir machen von Flüchtlingsunterbringung bis Kita und Schule machen wir vieles im Kleinen, aber so einen richtigen Hammer, da fehlt uns einfach im Moment. Wir haben so viel zu tun, was einfach prioritär ist. Deshalb ist das ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das würde sehr Spaß machen.
Und zum Schluss noch, gibt es einen Satz vielleicht, wo Sie sagen, den sollten die Menschen von diesem Podcast heute mitnehmen?
Also ohne Frieden brauchst du keinen Klimaschutz, kannst du vergessen. Frieden ist das Wichtigste von allem. Und ich glaube, wir sind heute als Gesellschaft wir leben in einer der friedlichsten und offensten und besten Gesellschaften, die es je gab. Und das setzt voraus, und das ist das, was ich hoffe, das hängen bleibt aus dem Gespräch. Es beginnt alles erstmal mit Zusammenhalt. Und ohne Zusammenhalt werden wir keines dieser Ziele erreichen. Und deshalb zusammenhalten. Und Zusammenhalt entsteht aus Verständnis für andere, entsteht aus Engagement und entsteht daraus, dass man sehr, sehr kritisch jeden Algorithmus hinterfragt, der unser Wissen beeinflusst. Also wir müssen uns kundig machen an der Quelle und insofern, ja, vielleicht ist der Podcast dazu ein kleiner Beitrag.
Lieber Burchard, vielen Dank für das spannende Gespräch. Es waren doch einige Themen dabei, die weit weg von diesem Skript hier, das vor mir liegt, sind. Und ich finde es gut so, dass es so gelaufen ist. Ich habe es sehr, sehr genossen. Und ich glaube auch, dass wir alle nun vielleicht mit vielleicht noch etwas wacherem Verstand, wenn wir durch Konstanz gehen und wenn wir vielleicht Dinge sehen und was sich auch die nächsten Jahre hier weiterentwickelt, nochmal auch wahrnehmen, wo ist es denn, wo geht es um Resilienz, wo geht es um klimafit werden, wo geht es um Lebensqualität. Und dann wissen unsere Zuhörerinnen auch, dass es nicht Zufall, was hier entsteht, sondern das ist geplant. Das sind Dinge, die erdacht werden, die konzeptuell vorbereitet werden, wo viele Leute, Netzwerke, Ökosysteme dran arbeiten. Schön, dass Sie da waren, Herr Burchard. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne weiter. Gute Ideen, die entfalten ihre größte Wirkung, wenn sie nicht nur im Podcast bleiben, sondern rausgehen auf die Straße, in die Städte, in die Unternehmen und in die Nachbarschaften. Bis zum nächsten Mal beim Solarlago Energy Talk. Besten Dank, Herr Burchard.
Ich danke und wünsche alles Gute für die wichtige, wichtige Arbeit an der Energie der Zukunft. Alles Gute, viele Grüße.
Das war der Energy Talk von Solarlago, dem Smart Energy Network. Einzeln sind wir clever, gemeinsam werden wir schlau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.